SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der für Yoga steht seit vielen, vielen Jahren, der Yogalehrer ist, der Yoga-Studios in München hat und Yoga unterrichtet, auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Guten Morgen und herzlich willkommen, Patrick Broom.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Wir haben vor vielen Jahren schon mal Sendung miteinander gemacht, von daher duzen wir uns und behalten das auch in dieser Sendung bei. Wie bist du zurückgekommen nach dem, was mit der Fußballnationalmannschaft passiert ist, mit der Niederlage gegen England?
Ja, wir sind ja gleich in der Nacht noch zurückgeflogen nach Herzogbase, in unseren sogenannten Homeground. Und es war ziemlich spät, als ich dann im Bett war, sodass ich dachte, oh, ich gehe mal um 9 die Sachen zusammenpacken und schau, wer noch so alles da ist, und musste feststellen, dass ich ziemlich alleine nur noch auf diesem Campus war und die meisten Spieler und Betreuer schon weg waren.
Ja. So. Der Schock war groß?
Schock war groß, ja. Also große Enttäuschung. So wurde auch emotional nochmal bei der Ankunft, als Yogi sich von uns allen verabschiedet hat. Also das hat schon wehgetan.
Wie dieses ganze Turnier auch für dich abgelaufen ist, welche Erfahrungen du gemacht hast in diesem durchaus einzigartigen Corona-bestimmten Turnier, darüber werden wir im Laufe der Sendung ausführlich reden. Was die andere Geschichte angeht, was deinen eigentlichen Job angeht, der Yoga-Lehrer, der in Corona-Zeiten nicht mehr face-to-face seine Geschichten machen kann, wie ist es dir da ergangen?
Das war erstmal ein Riesenschock, als es hieß, die Yoga-Studios müssen schließen. Dann hatte ich das Glück, ein großartiges Team um mich herum zu haben, die ganz schnell mir beigebracht haben, dass man das alles auch online versuchen kann, zumindest.
Ja.
Und es lief im ersten Lockdown auch gut, im zweiten dann gar nicht mehr. Aber es war also unvorstellbar, dass einem sowas passieren kann. Also das hatte ich nicht in meiner Lebensplanung drin.
Wie ist es? Also klarerweise, man hat doch massive finanzielle Einbußen. Ja. Ist das ein Stück weit dann durch staatliche Hilfen auch aufgefangen worden?
Wir haben einmal was bekommen. Wir hatten das Glück, dass man zwischendrin immer wieder bei den entsprechenden Inzidenzien Weiterbildung und Ausbildung machen durfte. Und das ist unser größtes Geschäft. So, dass die Studios gar nicht so viel beitragen. Wir haben viel Geld verloren, also wirklich viel Geld verloren, konnten aber uns dadurch gut über Wasser halten. Also es wurde nie wirklich eng.
Ja. Was Corona selbst angeht, du hast Corona gekriegt. Ich glaube im November letzten Jahres. In welcher Ausprägung, mit welchen Symptomen?
Ich hatte eine richtig heftige Lungenentzündung und bin deswegen auch mal im Krankenhaus gewesen, um mich untersuchen zu lassen, hatte da aber einen Arzt, der meinte, er glaubt, ich krieg das auch alleine hin, und war dann zu Hause eine Woche mit ordentlich Fieber, krank und auch teilweise einer schon bedenklichen Sauerstoffsättigung. So. Aber ich wusste, dass es okay ist.
Waren Geschmacks- und Geruchssinn tangiert
bei dir? Das hatte ich nicht. Das hatte ich nie. Das war ganz interessant. Es hat mich immer gewundert, dass immer alle davon gesprochen haben. Ich hatte keinen Hunger 5 Tage. Also essen musste man mich schon eher zwingen.
Ja.
Aber nicht, dass es mir nicht geschmeckt hätte, wenn ich was gegessen habe.
Long-Covid-Folgen mit irgendetwas, was bis heute nachwirkt?
Ich merke es schon ein bisschen, wenn es an die Ausdauer geht, dass die Lunge noch nicht ganz so erholt ist, wie ich es mir wünschen würde.
Wenn wir auf deine Kindheit und auf deine Jugend gucken, dann spielen 2 Ks eine vergleichsweise große Rolle. Das eine ist Kulmbach in Bayern, da kommst du her. Das andere ist Kalifornien, wo es dich mit deinen Hippie-Eltern hin verschlagen hat. Wie alt warst du da?
Also ich bin geboren worden und relativ kurz danach sind wir nach Kalifornien. Wobei meine Eltern Wert drauf legen, dass sie keine Hippies waren.
Okay.
Das kam nämlich dann nach der Süddeutschen. Ich dachte, ich mache es immer ein bisschen cool. Aber mein Vater ist eher, also was Musik angeht, eher Richtung Punkmusik oder so. Der sieht sich da noch mehr als Rebell als die Hippies.
Und
meine Mutter hat eben gesagt, so Hippies arbeiten nicht, und sie hat immer ganz fleißig geschafft.
Okay.
Ja, deswegen ist sie kein Hippie.
Also dann korrigieren wir es und entschuldigen uns in aller Form. Ich habe es einfach aus der Süddeutschen Zeitung übernommen, weil da war eine große Seite über dich und da wurde halt auch deine Kindheit ein bisschen abgehandelt.
Genau.
Hast du noch Erinnerungen an Kalifornien?
Ja, ich hab immer mal wieder so kleine Erinnerungen, die sich natürlich vermischen mit dem, was meine Eltern erzählt haben, aber es war, denke ich, eine sehr schöne und sehr freie Kindheit. Also wirklich das Meer, nicht allzu weit weg und viele Gärten, Kleinsiedlungen, so wie man es kennt aus Amerika. Wir waren ein ganz kleines Dorf, Larkspur hieß das. Mhm. Wir hatten viele Hunde, viele Katzen und ich denke, es war eine schöne Zeit.
Also ich habe vor 2, 3 Wochen mit Tamara Dietl Sendung gemacht. Die hat von ihrer Kindheit erzählt, ein WG-Kind, Mutter, glaube ich, alleinerziehend. Und sie sagt, sie sei eigentlich aufgewachsen ohne Regeln und hätte das dann auch während dieser Kindheit als großes Defizit empfunden.
Okay.
Kennst du sowas?
Also in Amerika war es wirklich Vater, Mutter, Kind, die wir da gelebt haben. Mein Vater hat studiert und meine Mutter hat gearbeitet in so einem Koop da an der Coffeebar. Mhm. Und als ich dann zurück bin mit meiner Mutter, dann sind wir in eine WG gezogen in Nürnberg.
Weil die Eltern sich getrennt hatten.
Getrennt hatten. Und das war aber auch halb Familie und so. Und da gab's schon Regeln. Mhm. Aber von außen betrachtet und für mich auch war das schon eher auch eine Hippie-WG.
Okay.
Also die hatten alle lange Bärte und lange Haare, spielten Gitarre. Und also auch das sieht meine Mutter ein bisschen anders, aber für mich war das einfach so.
Angenehme Erinnerungen an diese Zeit?
Auch dort, weil einfach immer jemand da war. Das war ganz schön. Es waren 7 oder 8 Leute, Erwachsene und ich als Kind. Und es gab meinen Onkel, der mit mir Papierflieger gebastelt hat und mir Fahrradfahren beigebracht hat und so.
Ja.
Also es gab auch ein paar Männer, die dann so die Rolle übernehmen konnten, die mir ja eigentlich auf einmal gefehlt hat.
Dann Schule, klarerweise, Abitur und Psychologiestudium. Warum Psychologie?
Weil ich nicht genau wusste, was ich machen möchte und so den Job von meinem Vater gesehen habe, der ist Psychologe und dachte, der hat ein ganz cooles Leben. So, das konnte ich mir so als Lebensplan irgendwie vorstellen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ja auch echt ein spannendes Studium ist.
Worauf hast du dich da spezialisiert während des Studiums?
Ich habe mich damals eben aufgrund meines Vaters, der so einer der ersten Betriebspsychologen damals war, weil es das in den USA schon gab, hat er mich auch auf Arbeitsbetriebs- und Organisation eher spezialisiert, bin aber dann da ganz raus und mehr in die pädagogische, klinische Psychologie mit der Promotion.
Und irgendwann dann bist du ziemlich direkt Richtung Yoga abgebogen.
Ja.
R.E.M., Michael Stipe, hast du mal in New York, in welchem Zusammenhang erlebt?
Ich habe in New York in einem Yoga-Center dort meine Ausbildung gemacht oder eine meiner Ausbildungen und das war ein Yoga-Hotspot, wo sie zu der Zeit, das war um die 2000-Wende, eben die ganze amerikanische Prominenz auch Yoga gemacht hat.
Aha.
Und da gab es ein Event für Tierrechte und da war Michael Stipes einer der Gäste und ich meinte eben, er war sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, wirkte sehr verletzlich und hat sich eher versteckt hinter den anderen Gästen, als dass er so irgendwie an die Front musste.
Wir wollten drüber reden, wie du zum Yoga gekommen bist. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis oder war das das Ende einer längeren Entwicklung?
Nee, es gab während meines Psychologiestudiums, habe ich mich auch interessiert für verschiedene Therapieformen und bin da bei einem Lehrer gelandet, der Hypnosetherapie ausgebildet hat und der hat morgens mit uns Yoga gemacht, also eine Frau, die für ihn gearbeitet hat und ich habe gemerkt, dass irgendwas in meinem Körper anspricht, dass mich das berührt und habe auch gleichzeitig gemerkt, dass mein Körper erschreckend steif war und so dass ich dachte, das könnte was sein, wo ich mal tiefer einsteigen sollte und mal ja, mich selber auch mal wieder mehr zu spüren.
Okay. Es gibt ja verschiedenste Formen von Yoga. Ja. Für welche Yoga-Form hast du dich entschieden?
Damals bin ich dann gelandet in einem der traditionellsten Yoga-Stile in Deutschland. Waren das so die ersten Center, die es gab, sogenannte Shivananda-Yoga. Das ist wirklich so, wie man in Indien schon vor 100 Jahren Yoga gelehrt hat. Und dort habe ich dann verschiedene Kurse gemacht und gemerkt, dass es nicht nur körperlich ist, dass es auch Meditation gibt, dass es Gesang dort gibt, Philosophie. Und das war das Schöne, dass ich so einen Yoga-Stil erwischt habe, der gleich zu Anfang sehr ganzheitlich war und mich da wirklich in die Tiefe reingeführt hat.
Gab es da noch einen neuen Stil?
Danach bin ich eben dann auf diese Lehrer in New York gestoßen.
Aha.
Dieses Yoga nennt sich heute noch Jivamukti-Yoga.
Okay.
Und das war das Gegenteil davon. Also Shivananda-Yoga war eher, man beruhigt die Sinne und zieht sich so langsam aus der Welt zurück. Und das Jivamukti-Yoga war laut, es war bunt, es wurde Musik gespielt und es ging darum, sich zu kräftigen, um aktiv die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Aber ist es zunächst mal das Ziel eigentlich einer jeden Yoga-Übung angesichts permanenter Reizüberflutung zu innerer Ruhe zu kommen?
Ja, also alles, was wir im Yoga tun, ob körperlich oder sonstige Arbeit, hat eigentlich immer zum Ziel, uns wieder zurück in die Ruhe zu bringen.
Welche Rolle spielt Spiritualität?
Spiritualität ist ja keine Religion in dem Sinne, dass man was vorgegeben bekommt. Aber man merkt irgendwann, wenn man sich mit Yoga mehr auseinandersetzt, dass es mehr gibt als diese greifbare Welt und dass es vielleicht auch sogar eine Ordnung gibt, die dahinter liegt, ein Schöpfer und so weiter. Und dann sollte eigentlich jeder aus sich heraus so ein Glaubenssystem entwickeln.
Bist du mit Yoga ruhiger, gelassener, zufriedener, glücklicher geworden?
Auf alle Fälle.
Ja?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich mein 20-jähriges Ich mit jetzt vergleiche, dann möchte ich nicht wieder zurück.
Ist Yoga etwas, was bestimmten Trends unterworfen ist, deiner Beobachtung nach? Also du bist ja schon sehr, sehr lange mit dabei.
Ja, also es ist gerade im Moment, glaube ich, passiert wieder was. Also ich habe das Gefühl, dass viel mehr Leute zu Hause üben. Also das ist ein absoluter Trend, dass durch Corona auch viele Menschen gestartet haben, die vorher vielleicht nicht den Zugang gefunden hätten.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, was ich persönlich ganz schön finde, ist, dass Yoga sich so ein bisschen emanzipiert von den, im Yoga nennt man sie Gurus, also von den großen Lehrern, dass das nicht mehr so wichtig wird, sondern dass es quasi so demokratisiert wird. Also dass nicht mehr einige wenige so die Richtung vorgeben, sondern dass so jeder seinen eigenen Stil findet und damit auch Leute anspricht.
Also Yoga hat ja Auswirkungen auf den Körper, hat auch Auswirkungen auf die Psyche, wenn wir mit dem Körper anfangen. Was bringt Yoga dem Körper?
Gut, also ganz simpel gesagt, es ist körperlich auf jeden Fall eine Form, Verspannungen zu lösen. Und den Körper wieder ein bisschen beweglicher zu kriegen. Und dann gehen wir im Yoga eben davon aus, dass es unter dieser Körperschicht eine energetische Schicht gibt, wo Energien fließen. Und das ist gar nicht so esoterisch, wenn man die Hände reibt und dann fasst, dann werden die warm. Also da fließt was. Und dieser Energiefluss kann wieder angeregt werden und hat dann eben nicht nur Wirkung auf Muskeln, auf Gelenke, sondern auch auf die Organe im Körper und kann unter Umständen da viel Gutes bewirken.
Wenn man es regelmäßig macht?
Wenn man es regelmäßig macht, und das ist so ein bisschen wie Homöopathie, lieber häufig eine kleine Dosis, also 10 Minuten am Tag, als dass man sagt, ich gehe einmal die Woche in ein Studio, mache da 1,5 Stunden und das war's dann wieder. Also wirklich im Idealfall täglich ein bisschen was machen.
Was macht Yoga mit der Psyche, mit der Seele?
Indem wir im Yoga den Körper erstmal ein bisschen befrieden, haben wir die Möglichkeit, auch tiefer zu gehen. Und wenn ich viel Spannung aufbaue, auch körperlich, psychisch, durch meinen täglichen Lebensablauf, Job, Familie, Beziehung und so weiter, kann ich von diesem Stress eine ganze Menge rausnehmen durch eine regelmäßige Yoga-Praxis. Und dadurch kann ich, klingt immer hochtrabend, aber mich selber wieder ein bisschen besser kennenlernen. Also wer bin ich, was wünsche ich mir eigentlich, was tut mir gut, was ist mir wichtig? Und das ist natürlich Seelenbalsam.
Also das find ich ja jetzt von außen betrachtet das eigentlich Spannende oder vielleicht überhaupt das Spannendste, wie man es in einer Hochleistungsgesellschaft, deren Teil man ist, schafft, zu einer vollkommenen inneren Ruhe und Gelassenheit zu finden.
Also die vollkommene innere Ruhe und Gelassenheit ist wahrscheinlich für uns nicht mehr ganz erreichbar. Aber wenn ich mein Stresslevel beschreibe und ich bin auf 80% oder so und durch eine Yoga-Praxis komme ich dann auf 60, dann ist das schon eine ganze Menge gewonnen. Also, und auch wenn man es von einer Leistungsperspektive her sieht, brauchen wir nach Anspannung immer Phasen der Erholung. Und diese Erholung kann Yoga wunderbar unterstützen.
Dein Job bei der Fußballnationalmannschaft? Ja. Ich weiß es gar nicht, Mitte der Nullerjahre einen Anruf bekommen von Jürgen Klinsmann, von Bierhoff.
Oliver Bierhoff.
Ja, der gesagt hat, Yoga könnte auch ein Thema werden für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Genau.
Und dann?
Dann kam Jogi Löw als Testimonial zu uns ins Studio und hat eine Yoga-Klasse mitgemacht, hat danach gesagt, ja, das passt schon.
Da war er noch Co-Trainer.
Ausprobieren, er war Co-Trainer von Klinsmann. Und dann hat Jürgen einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Und zwar war das Spiel der Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel in der neuen Allianz Arena, Bayern München gegen Nationalmannschaft.
Und vor der Fußballweltmeisterschaft.
Vor der Fußballweltmeisterschaft, genau. Und da bin ich dann zu den Spielern ins Hotel im Englischen Garten und habe zwei Gruppen unterrichtet und die durften danach dann nochmal sagen, mach mal weiter, mach mal nicht mehr.
Ja.
Und die Mehrheit meinte, kann man schon mal machen.
Wobei das schon damals schon auch diese Brecherfraktion da war,
ja, ja.
Mit Ballack und mit Kahn.
Frings, Asamoah.
Frings, die jetzt vermutlich nicht gesagt haben, Yoga, darauf haben wir gewartet.
Nee, ich weiß noch, Gerald Asamoah, ich habe ihm gebeten, die Arme zu heben und das ging nicht allzu weit, weil da so viele Muskeln waren. Also. Aber es haben sich wirklich einige gefunden, die es interessant fanden. Thorsten Frings war einer davon übrigens. Und das dann auch langsam schätzen gelernt haben.
Jens Lehmann auch?
Jens Lehmann, es sind immer die Torhüter, zu denen ich so ein bisschen eine engere Beziehung aufbaue. Jens Lehmann hat anfangs Angst gehabt, dass er seinen Biss verliert, aber wir haben ja gesehen, bis heute nicht verloren. Und später hat er wirklich viel Yoga gemacht, kam auch in die Studios und hat dort geübt. Und
was bringt Yoga einem Fußballtorwart, der ja auch mit einer immensen Anspannung, auch mit einer körperlichen Anspannung in ein Spiel reingehen muss?
Ja, und deswegen ist es für ihn nicht sinnvoll, das am Tag vorm Spiel zu machen. Aber vor allem nach dem Spiel ist es eine Möglichkeit, diesen unglaublich angespannten Körper langsam wieder zu lockern. Und gerade Yoga-Praxis ist ja was, wo man in sich reingeht. Und das ist was Torhüter kennen. Die Kahn hat ja immer gesagt, er geht in diesen Tunnel, er geht in sich und hält die Konzentration da hoch. Das ist was die Spieler kennen.
Mit Timo Hildebrand, der ja lange beim VfB Stuttgart gespielt hat, hast du auch gearbeitet, als der noch bei der Nationalmannschaft war, wobei Timo, glaube ich, bis heute eine Verbindung zum Yoga hat.
Timo ist sehr engagiert im Yoga, also für sich und auch hier gerade im Stuttgarter Raum gibt's eine Yoga-Konferenz, die er organisiert. Also der ist mit dem Yoga noch sehr verbunden.
Kann man, wenn man mit Fußballprofis, die ja nun, da geht's ja auch um viel Geld, kann man da auch Fehler machen?
Absolut. Also mir ist da auch manchmal ein bisschen Angst und Bange, wenn ich von Spielern jetzt höre, dass sie mit, ich mag die jetzt nichts gegen die sagen, aber mit irgendjemand auf online eine Yoga-Klasse machen, die für 20-jährige junge Frauen eigentlich designt ist. Da muss man schon ein bisschen aufpassen auf die Gelenke, auf den unteren Rücken und so weiter. Also da sollte man schon wissen, mit wem man da arbeitet.
Also mit solchen Leuten würdest du auch nicht per Videoschalte?
Das könnte ich jetzt machen, weil ich weiß, was ich mit ihnen machen kann, so dass sie sich sicher durchbewegen. Aber so die Standard-Yoga-Klasse ist jetzt nicht unbedingt was für alle Spieler.
Du hast ja in deiner Eigenschaft als Yoga-Lehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft auch historische Momente miterlebt.
Oh,
also vom Elfmeterschießen 2006 gegen Argentinien, die prägende Erinnerung daran sieht wie aus?
Freude. Ja. Also klar. Freude und das war, glaube ich, doch auch, wo es den Tumult dann gab auf der Bank und die Beschimpfungen und da war es vor allem Sorge, dass da irgendwas noch hängen bleibt, was ja dann leider auch so war, dass Thorsten Frings ja deswegen gesperrt wurde fürs Finale. Ja,
weil die Argentinier sich auch mit dieser Niederlage dann nach dem Elfmeterschießen nicht abfinden wollten
und dann eben dieser dramatische Verlust im Finale dann gegen die Italiener.
Im Halbfinale,
Entschuldigung, genau. Und da weiß ich noch, dass die irgendwie eine schneller, also unten in meinem Haus ist eine Eisdiele und die hatten ein schnelleres Netz oder was auch immer. Die schrien dann auf einmal die Italiener und da wusste ich, oh Gott, jetzt ist was passiert.
Und so war es dann auch.
Was
Elfmeterschießen angeht, weil du vorhin auch gesagt hast, du hast ja immer viel mit Torleuten gearbeitet. Ja. Welche Form von Anspannung gibt's bei einem Torhüter, der weiß, jetzt muss er in diese Kiste rein und kriegt fünfmal was drauf?
Das ist, also da ist der Druck wirklich völlig ungleich verteilt. Also der Torwart nimmt das relativ entspannt, weil er weiß, ich kann nur zum Helden werden. Also wenn ich einen einfach nur halt, ist das schon großartig. Die Spieler, die eigentlich alles können müssten, genau dorthin zu schießen, wo der Ball hin soll, die haben den Druck.
Jetzt sind wir bei den drei armen, kleinen, jungen Engländern. Ja. Zwei davon wurden in der 119. Minute eingewechselt. Du saßt vermutlich vorm Fernseher. Was hast du dir gedacht, als
ich hab's nicht verstanden.
Die Entscheidung fiel?
Ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich hätte verstanden, wenn er die zwei wirklich guten Stürmer vorher gebracht hätte, dass die noch was reißen. Aber die dann einzuwechseln zum Elfmeterschießen und als letztes diesen jungen Mann da hinzustellen, es war für mich unverständlich.
Also hinterher ist man sowieso immer klüger und der Trainer hat ja dann die Verantwortung auch übernommen. Es war seine Entscheidung und es war die falsche Entscheidung. Ja. Ändert aber nichts mehr.
Es ändert nichts. Es tut einfach menschlich weh zu sehen, wie diese Jungs jetzt einfach einen Stempel draufgedrückt bekommen haben, den sie wahrscheinlich so schnell nicht loswerden. Ja. Die sind einfach unglaublich traurig, dass sie die Hoffnung ihres Landes nicht erfüllen konnten.
Dieses Ausscheiden und der Traum ist zu Ende. Wie hast du es bei der Nationalmannschaft erlebt? Also es gab ja, die brutalste Nummer war vermutlich in Russland 2018, nach der Vorrunde sang- und klanglos auszuscheiden.
Ja, das war ein Schock, der sich aber einfach schon angedeutet hatte irgendwie. Und dieses Mal hat eigentlich niemand geglaubt, dass wir rausfliegen. Also es war wirklich für einige Spieler, und das haben wir ja alle auch gesehen in den TV-Bildern, ist da wirklich eine Welt zusammengebrochen. Das war eine unerwartete Niederlage.
2014 dann der für dich vielleicht auch größte Triumph. Es gibt ein WM-Foto. Auf dem sieht man neben Boateng Patrick Broom, unseren heutigen SWR1-Leutegast, damals für die Abteilung Yoga zuständig. Hast du noch eine Erinnerung, wie dieses Foto zustande gekommen ist?
Ja, es ist unglaublicherweise schießt Mario Götze dieses Tor und wir gewinnen. Und da wurden wir dann einfach eingeladen, mit auf den Rasen zu kommen.
Aha.
Also es ist für mich immer alles noch wie so ein Traum oder so ein Rausch. Und dann wurde eben das offizielle Mannschaftsfoto gemacht, nachdem der Pokal überreicht wurde, und dann nochmal eins mit dem gesamten Team.
Ja.
Also so, wie es bei den Italienern jetzt ja auch war. Und ja, wir waren einfach nur glücklich, euphorisch. Ja.
Und nach dem emotionalen Rausch gab es vermutlich den tatsächlichen?
Bei mir nicht so, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber es wurde gefeiert. Ja. Und auch da im Nachhinein ist es ganz lustig, weil es hieß, Rihanna war da und Gerald Butler und so weiter, und ich habe davon alles überhaupt nichts mitbekommen. Also es ist ein Riesenerlebnis gewesen, das mich aber, glaube ich, zu sehr überwältigt hat, als dass ich es bewusst genießen konnte.
Hast du dir dann nicht während des Turniers, logischerweise nicht, aber danach die Frage gestellt, wie groß dein eigener Anteil an diesem Erfolg war?
Ich habe mir diese Frage eigentlich nie gestellt, aber mir wurde sie oft gestellt. Und ich denke, es war halt, da hat alles gepasst. Und das Yoga war ein kleiner Teil in diesem großen Puzzle.
Mit welchen Spielern hattest du damals hauptsächlich zu tun?
Es ist schon so, dass ich, und das ist ja auch bekannt geworden, dass ich ganz viel mit Mario Götze gearbeitet habe dort. Es gab aber auch, der viel zu mir gekommen ist, war der Ersatztorhüter damals. Unser Dortmunder Keeper.
Weidenfeller.
Genau, Weidenfeller. Und Neuer ist, seit ich mit der Nationalmannschaft arbeite, viel mit mir am Arbeiten. Es gab so ein paar, die kamen und gingen. Es war aber, wir hatten dort damals hinter dem Team, gab es irgendwie sehr viele, die Yoga gemacht haben, die das genutzt haben, um sich immer wieder runterzubringen. Und irgendwie war auf so nach ein paar Wochen in Brasilien war dieses Gefühl da, diesmal geschieht was Besonderes.
Das hat man ja auch immer an diesem, wie hieß es, den Camp?
Campo Bahia
festgemacht. Da sei so eine ganz besondere Stimmung und Gemeinschaftsatmosphäre entstanden. War das so?
Es war eine besondere Atmosphäre, weil die Spieler nicht in Hotelzimmern wohnten, sondern zusammen wohnten. Noch besser eigentlich als dieses Jahr. Es gab auch immer einen Gemeinschaftsraum.
Aha.
Jetzt war das ja fast auch wieder wie Einzelzimmer. Wir haben nur draußen gegessen. Wir haben an einem großen Tisch die Spieler, an einem großen Tisch die Betreuer. Die Sonne schien, Sand unter den Füßen. Also es war wirklich besonders.
Da hat's funktioniert. Jetzt hat man es in Herzogenaurach versucht nachzubauen. Da hat's nicht funktioniert. Warum nicht?
Weil das nicht alles ist. Also die Atmosphäre gewinnt kein Turnier. Ich denke, es gab zwischendurch dieses Gefühl ein bisschen, weil die Spieler eben mehr aus ihren Zimmern raus waren und mehr auch draußen waren und so. Ja, Herzogenaurach ist nicht wirklich Brasilien.
Es gibt einen Tag im August des Jahres 2009. Okay. Da ist dein erstes Kind auf die Welt gekommen und du hast eine Krebsdiagnose bekommen.
Ja.
Leukämie.
Ja, das war... Ich hatte geschwollene Lymphknoten und hatte mir einen rausnehmen lassen auf Wunsch meiner Frau, weil sie meinte, Mary, jetzt kommt unser Sohn auf die Welt, lass das kontrollieren. Und der Arzt, der es mir rausgenommen hatte, meinte, es sieht gut aus, mach dir keine Sorgen. Und dann war eben der Tag der Entbindung und ich saß vor dem Kreissaal, weil die Hebamme irgendwelche Dinge gemacht hat, wo der Mann nicht dabei sein soll. Ja. Und dann klingelt das Telefon und ein anderer Arzt meinte, ja, also in dem Lymphknoten selber hatte man krebshaltige Substanzen entdeckt. Ah. Wir müssen da was machen.
Okay.
Und das ist natürlich emotional nicht ganz leicht zu handhaben, diese Information, wenn du gleichzeitig einfach total glücklich bist, dass eine Geburt kurz davor steht. Die war dann auch noch wirklich kompliziert. Mhm. Aber als ich dann meinen Sohn im Arm hielt, war mir einfach klar, egal was gemacht werden muss, ich mache das, um für ihn da zu sein.
Also es ist dann in beiden Fällen gut ausgegangen, komplizierte Geburt, aber anschließend alles okay.
Ja, alles okay.
Und in deinem speziellen Fall, du hast, glaube ich, erst versucht, alternativ was zu machen und bist dann doch auf Chemo gegangen.
Genau, ich habe erst alles Mögliche, was man so auf dem alternativen Bereich versuchen kann, aber da war der schon zu weit fortgeschritten und haben selbst Heiler zu mir gesagt, mach deine Chemo. Hab die gemacht, die hat sofort angeschlagen und es ist jetzt 12 Jahre her und es ist keinerlei Anzeichen, dass ich irgendwie aufpassen muss, dass es wiederkommen könnte.
Alles gut.
Alles gut.
Und alle, weiß nicht, halbe Jahr dann eine entsprechende
Mittlerweile reicht es alle 2 Jahre mal eine Untersuchung zu machen und die Werte sind alle top.
Hat dich das alles verändert?
Bestimmt. Ich habe bestimmt ein bisschen mehr angefangen, auf mich zu achten. Ja. Weil man kann auch Yoga machen, sich vegetarisch ernähren und, aber trotzdem einfach nicht wirklich auf sich achten. Und das habe ich gelernt, mir mehr Ruhepausen zu gönnen, mehr zu achten, wer tut mir gut, wer nicht und solche Dinge.
Apropos Ruhepausen, wenn wir in die Zukunft gucken, also in der Hoffnung, dass Corona dann irgendwann mal rum ist, dann geht es auch mit deinen Yoga-Studios weiter in München?
Die gehen jetzt schon weiter. Ja. Es ist halt reduziert, dürfen nicht so viele Leute rein. Aber das läuft alles ganz gut wieder an.
Okay, wie wird's weitergehen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, nachdem jetzt Hansi Flick übernimmt?
Wird sich jetzt zeigen. Also der Hansi Flick wird jetzt entscheiden, mit welchem Team er weiterarbeitet, auch mit welchen Extras, sage ich mal. Yoga ist einfach da noch ein Extra, ob das weiterläuft. Ich persönlich schätze ihn sehr, wenn er mich fragt. Könnte mich bestimmt ermuntern, weiterzumachen.
Ist ja auch eine schöne Geschichte, wobei ich es mir fast bei dir ambivalent deshalb vorstellen könnte. Auf der einen Seite Yoga, toll, schöne Erfahrungen auch in der Vergangenheit. Und jetzt steht ein WM-Turnier in einem Land an, wo es eigentlich nicht so wirklich hingehört.
Ja, also auf Katar habe ich keine Lust. Auch was da geschieht, kann ich in keinster Weise unterstützen. Wenn ich unseren Jungs und dem Team hinter dem Team helfen kann, da besser durchzukommen, dann bin ich da gerne dabei. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die ich kenne, dieses Turnier gerne auslassen würden.
Wir werden sehen, wie es kommt, ob du mit dabei bist. Danke in jedem Fall, dass du hier warst.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.